Ja, in unser aller Leben gibt es wahrscheinlich diesen einen oder mehrere dieser Momente. Du begegnest einer Person und für die nächste Zeit, die nächsten Jahre, vielleicht sogar bis dein Lebensende, ist dein Leben davon geprägt. Als Teenager lernte Steve Jobs den technikbegeisterten Steve Wozniak durch einen gemeinsamen Freund kennen. Diese Begegnung veränderte bis heute das Smartphone-Geschäft und viele weitere Geschäfte, die Apple eingeführt hat, Apple. Charlize Theron, Schauspielerin, wurde von einem Agenten in einer Bank entdeckt, als sie wütend mit einem Bankschalter-Mitarbeiter diskutierte, weil dieser ihren Scheck nicht einlösen wollte, bemerkte der Agent ihr Talent für ausdrucksstarke Dramatik. Diese Begegnung hat alles verändert, sie wurde Schauspielerin. Oder im Männertreff durften wir vor einigen Wochen eine Kette von Auswirkungen von Begegnungen sehen in der Kirchengeschichte. Und zwar, wenn es um die moderne Missionsgeschichte geht. John Eliot im 17. Jahrhundert war der Apostel der Indianer, der maßgeblich an einem weltweiten Missionseifer beteiligt war, diesen auch geweckt hat. Im 18. Jahrhundert dann David Brainerd, der Indianermissionar, wurde von diesem Missionseifer angespornt. Jonathan Edwards, später im 18. Jahrhundert, wurde von der Leidenschaft Brainerds wiederum beim Lesen seines Tagebuchs beeindruckt. Und das formte sein Leben. Ende des 18. Jahrhunderts las William Carey ein Exemplar über das Leben von David Brainerd, was Jonathan Edwards geschrieben hat. Dadurch wurde sein Missionseifer in Richtung Indien geweckt. Adoniram Judson, Charles Simeon und Henry Marty wurden von Careys Vorbild wiederum im 19. Jahrhundert gepackt und wirkten ebenso als hingegebene Missionare. Der letzte der drei, Henry Marty, hat eine Biografie geschrieben. Die wurde wiederum von Anthony Norris Groves gelesen, der bei einigen als der Vater der Glaubensmission gilt. Groves wiederum hat ein kleines Buch veröffentlicht, das Einfluss auf das Denken von Georg Müller und Hudson Taylor hatte, zwei berühmte Missionare bzw. Waisenväter, der Waisenvater von Bristol. Hudson Taylor wiederum gründete aufgrund dieser Begegnung durch das Buch später die China-Inlandsmission. Und seine Begegnungen haben Hunderte dazu veranlasst, sich dieser Mission anzuschließen. Unter anderem auch ein gewisser C.T. Studd, der ein sehr berühmter und begabter Cricketspieler war, der aber alles aufgegeben hat, um in die Mission zu gehen. Einer von sieben von Cambridge, so werden sie genannt, war C.T. Studd, der wiederum Einfluss hatte auf die Studentenfreiwilligenbewegung für Auslandmissionen in Nordamerika. Und daraufhin hatten auch wieder Einfluss auf hunderte Personen, wie zum Beispiel ein Dwight Moody oder ein Arthur Pearson. Eine Kette in der Kirchengeschichte. Mich hat es begeistert, als wir das gesehen haben, wie das alles zusammenhängt über Jahrhunderte, wie Begegnungen oder eben auch einfach in den Biografien, wo ein Mensch kennengelernt werden kann, zur Veränderung eines ganzen Lebens geführt hat. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 20 ab Vers 19 geht es auch um drei Begegnungen Jesu nach seiner Auferstehung. Und die haben auch alles verändert. Zunächst das Leben von 10 Jüngern, dann das Leben des einen, der nicht dabei war, Thomas. Und dann, nicht zu guter Letzt, kann die Begegnung mit Jesus auch dein Leben völlig verändern. Und ich weiß, bei vielen hat es das schon getan. Darum schlag die Bibel mit auf, lass uns Gottes Wort lesen aus Johannes 20 ab Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, haucht er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemand behaltet, so sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Worte unseres lebendigen Gottes. Lasst mich nochmal beten, bleibt ruhig sitzen. Guter und treuer Vater, ich bete für die vor uns liegende Zeit, dass du uns Ruhe und Konzentration gibst. Herr, wir wollen aufpassen und mitdenken über das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen verstehen, was die Aussage und die Absicht dessen ist, was du uns durch Johannes übermittelst, und die Anwendung für unser Leben mitnehmen. Dass wir ermutigt werden, getröstet werden, aber auch das Glaube geweckt wird. An diesem Morgen, Herr, darum bete ich. Amen. Die Frage heute lautet, wann begegnest du Jesus? Es geht um Begegnungen heute, eben diese 3 Begegnungen, die Jesus hatte. Zunächst die Begegnung mit den 10. Jesus begegnet den 10, Verse 19 bis 23. Dann lesen wir speziell davon, wie Jesus dem Thomas begegnet, Verse 24 bis 29. Und dann in den Versen 30 bis 31, Jesus begegnet dir. Ähnlich wie viele der Missionare, nicht von Angesicht zu Angesicht, aber durch sein Teil der Biografie, der uns überliefert worden ist. Also 3 Begegnungen Jesu nach seiner Auferstehung, damit dein Glaube an Christus gestärkt wird oder gar zu ewigem Leben überhaupt erst einmal geweckt wird. Darum soll es heute gehen. Und wir lesen auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, von mehreren Begegnungen. Auch Petrus ist zwischenzeitlich Jesus begegnet. Danach ist Jesus noch 500 Brüdern gleichzeitig begegnet, lesen wir dort. Und hier geht es zunächst um einige andere Begegnungen. Morgens die Frauen und dann am Abend die Männer. Was wir in Kapitel 16, da müssen wir einmal kurz hingehen, gelesen haben, Vers 22, ist das, was sich hier quasi erfüllt. Wo Jesus sagt, ihr habt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Hier haben wir schon genau diesen Anklang, dass das passiert. Wir haben das gelesen. Sie sehen ihn und was tun sie? Sie freuen sich. Er ist da. Und so sind wir jetzt am Abend, an diesem Ostersonntagsabend angekommen, wo wir sehen, Jesus begegnet den 10. Und Johannes schreibt hier in diesen Versen darüber, dass wir von den Jüngern und ihrer Sichtweise auf Jesus lernen und ihren Auftrag, den sie bekommen haben, lernen. Die Zusicherung, die Jesus zu diesem Auftrag gibt, den Heiligen Geist, dass wir erfüllt sind, auch mit einer Freude darüber, auch beim Wissen darüber, dass der Heilige Geist tatsächlich da ist, aber auch die Ausrichtung verstehen, was der Missionsauftrag bedeutet. Jesus begegnet den 10. Vers 19 sagt uns, es ist Abend geworden. Der erste Tag der Woche, Sonntagabend, und dann lesen wir 2-mal davon in diesem Text, habt ihr es gesehen, die Türen waren verschlossen, sie waren verriegelt. Und trotzdem trat Jesus in ihre Mitte. Warum waren die Türen verschlossen? Wir lesen es hier im Text. Die Jünger, sie hatten Furcht vor den Juden. Die Juden sind nicht das allgemeine Volk, die Juden hier, wie so oft im Johannesevangelium, die führenden Juden, die Leiter. Die jüdischen Führer, die bereits ihren Herrn umgebracht haben. Und Jesus sagte einige Kapitel noch vorher, weil die Welt mich hasst, wird sie auch euch hassen. Naja, sie hatten Angst, dass sie genauso gefangen genommen und umgebracht werden würden. Und das, was hier hinter dem Pfeil steht, später sind sie mutige Zeugen der Auferstehung Jesu. Das ist logisch nicht zu erklären, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Was soll sonst in ihrem Leben passiert sein, dass sie von diesen verängstigt, entsetzten Jüngern, die sich hier zusammengefercht haben, alles verschlossen haben, zu den wahrscheinlich mutigsten Verkündigern, zumindest ihrer Zeit, wurden? Augenzeugen. Und was haben sie gepredigt? Sie haben die Auferstehung gepredigt. Das, was sie verändert hat, was sie bewegt hat, die Begegnung mit Jesus und die mehrere noch in den nächsten 40 Tagen. Trotz Hass und Widerstand, bis zum Ende ihres Lebens, 11 von den 12, inklusive Matthias, so beliefert die Kirchengeschichte, sind als Märtyrer gestorben. Wer die Auferstehung leugnet, müsste sich ein anderes, übernatürliches, unerklärliches, gewaltiges Ereignis ausdenken, damit diese Veränderung möglich ist, dass sie von diesen ängstlichen, feigen, enttäuschten, mutlosen Jüngern zu mutigen und entschlossenen Verkündigern werden. Und nicht von irgendwas, sondern genau von diesem Ereignis, was sie bewegt hat, die Auferstehung Jesu. Und so tritt der Auferstandene trotz verschlossener Türen in ihre Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Gedanken gemacht habt, wie das funktioniert. Skeptiker haben ganz, ganz viele sehr kreative Ideen, die behaupten, das stimmt nicht. Von einer Idee, dass es einen Hausmeister gab, der einen Zweitschlüssel hatte. Von offenen Fenstern, wo Jesus reingeklettert ist, bis hin dazu, dass er schon im Zimmer war und sich einfach versteckt hat. Es sind verschiedene Möglichkeiten angeführt worden von Skeptikern, die nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und ja, es ist ein Wunder und es hat was mit Glauben zu tun, dass wir diese Überzeugung gewinnen, dass er irgendwie seine, auch wenn er einen Auferstehungsleib hatte und anders ausgesehen hat, anders war, dass er irgendwie seine Moleküle verändert hat. Und er hat das schon mal gezeigt bei dem Leichentuch, bei dem Leinentuch. Da ist er rausgeschlüpft. Es lag dort noch so, als wäre er einfach in Luft aufgelöst worden. Interessant ist, dass Lukas uns in der Parallele den Schrecken und die reale Furcht der Jünger zeigt. Dass sie wirklich dachten, es kommt ein Geist, der durch Wände geht. Lukas 24, ab Vers 37. Und Jesus fragt sie, warum sie Angst haben, warum sie Zweifel in ihrem Herzen haben. Und diese Angst will er ihnen nehmen. Dreimal in unserem Abschnitt zeigt er das. Friede euch, Friede euch, Friede euch. Ich weiß nicht, ob man zu viel reininterpretiert, wenn man sagt, dass dieses Friede euch mehr ist als nur das übliche Ich grüße euch, Shalom. Jetzt, nachdem es vollbracht ist, ist wirklich Frieden geschaffen worden. Diesen Frieden, wo Jesus in Kapitel 16 sagt, in Kapitel 14, meinen Frieden gebe ich euch. Dieser versprochene Friede. Dreimal, es ist auffällig, zumindest in diesem Text. Und um ihm jetzt zu zeigen, dass er nicht Geist ist, und das ist übrigens eine falsche Lehre über die Auferstehung Jesu, dass Jesus nur geistlich auferstanden ist und nicht leibhaftig, tut er Folgendes. Vers 20, schaut mal rein. Als er es ihnen gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Und sie freuten sich, dass sie den Herrn sehen. Und das ist der Beweis, den er anführt. Jesus zeigt ihnen alles. Sie müssen sehen, dass er derselbe ist, der am Kreuz gehangen hat, der wirklich das durchlitten hat. In denselben Momenten, so berichtet uns Markus, tadelt Jesus sie auch für ihren Unglauben, ihre Herzenshärtigkeit, dass sie den anderen Zeugen, den Frauen, nicht geglaubt haben. Aber Jesus ist doch leibhaftig auferstanden. Maria Magdalena hat ihn zuerst gesehen und sie sollte davon berichten und sie hat es gewiss getan. Interessant ist auch noch, was Lukas 24 uns dazu berichtet, dass Jesus eben leibhaftig auferstanden ist. Worum bittet Jesus sie? Er will was essen. Das braucht kein Geist. Das braucht ein Mensch. Jesus ist vor ihren Augen. Und das zeigt auch, dass die Auferstehung desjenigen, der wirklich am Kreuz hing, Tatsache ist. Historisch tot, real auferstanden. Ja, es hat was mit Glauben zu tun, aber die Jünger sehen ihn live vor Ort. Und die Folge ist eindeutig und die Folge ist dieselbe bis heute, wenn du Jesus begegnest in deinem Leben. Da ist eine große Freude da, eine, Petrus berichtet davon, eine überschwängliche, jubelnde Freude. Eine Freude, weil sie Jesus sehen. Er lebt, ja, Jesus lebt. Und er spricht wieder zu ihnen, vielleicht diesmal, um sie so ein bisschen zu bremsen, in ihrer Euphorie, in ihrer Freude, Friede euch. Moment, ich muss euch noch was sagen, das ist was Wichtiges. Vers 21, und das ist sehr erstaunlich, finde ich. Das Erste, was er ihnen mitteilt, nach dem Friede euch, ist ihr Auftrag. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Er hat sie die letzten 3 Jahre darauf vorbereitet, am grünen Donnerstag, heißt grünen Donnerstag, genau, an diesem Donnerstagabend hat er sie ganz spezifisch ermutigt für diesen Auftrag, hat ihnen gesagt, der Heilige Geist wird kommen, euch unterstützen, euch lehren, hineinführen in die Wahrheit. Und jetzt macht er da einfach weiter, wo er aufgehört hat. Die Jünger bekommen den Auftrag, den Missionsauftrag. Jesus ist vom Vater ausgesandt worden, um was? Um die Menschen von Sünde und Tod zu retten. Jesus kam, um zu suchen und zu finden, zu retten, was verloren ist. Er kam nicht, um soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Er kam nicht, um wirtschaftliche Lage zu verbessern. Er kam nicht, um irgendwie das Verständnis von Moral zu erheben oder die Lebensumstände oder den Lebensstandard von Menschen zu verbessern. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und nun schickt er seine Jünger. Er schickt sie an seiner eigenen Stelle aus. Er wird wieder heimkehren zum Vater, hat er ihnen schon gesagt. Ihr werdet nicht alleine sein, ihr bekommt den Heiligen Geist, sagt er auch jetzt gleich wieder. Jetzt sind all diejenigen, die Jünger Jesu sind, die seine Kinder sind, seine Nachfolger sind, mit diesem Auftrag betraut. Geht hinaus und macht zu Jüngern. Matthäus 28 mag wohl, macht zu Jüngern. Indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Schon in Johannes 17, Vers 18, in diesem Gebet, betete Jesus davon, wo er sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Er sendet seine Jünger aus. Christi Nachfolger sind da, um die Aufgabe des Herrn zu erfüllen. Du bist da, um seinen Auftrag auszuführen. Du bist auf der Erde, um, Paulus sagt das in Kolosser 1, 28, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus möchte alle Menschen lehren und ermahnen, dass sie genau dahin kommen, reif werden in Christus, nachdem sie Christus gefunden haben. Jünger machen, darum geht es. Das gilt für alle Gläubigen auf der Welt, das ist unser Auftrag, all das, was wir tun, soll dahin ziehen. Und das ist die Sendung Jesu durch seine Nachfolger. Aber wie gerade schon gesagt, wir werden nicht einfach hinausgestoßen in die Welt, hinausgeschickt, wie es hier wörtlich heißt. Und vor allem nicht alleine. Und das macht Jesus im Vers 22 deutlich. Er befähigt auch seine Leute. Als er dies gesagt hatte, haucht er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Und das ist die entscheidende Komponente, von der wir in den Kapiteln 14 bis 16 gelesen haben, wovon wir in Apostelgeschichte 1,8 lesen, dass der Geist kommen wird und dass er Zeugenkraft gibt, um das Evangelium zu verbreiten in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Und es ist so seltsam hier beschrieben und man ist vielleicht darüber gestolpert, er haucht sie an, das ist etwas, was wir schon im ersten Buch Mose, Kapitel 2 lesen, wo Gott den Menschen einhauchte, den Lebensatem. Aber hier steht, dass er sie anhauchte. Aber eine kraftvolle, eine schöpferische Geste. Was passiert hier? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, die ihr euch vielleicht auch stellt. Empfangt Heiligen Geist. Warum nicht empfangt den Heiligen Geist? All solche Fragen, die man sich beim Lesen des Textes vielleicht stellt. Haben Sie den Heiligen Geist jetzt und hier empfangen? Alle Kenner der Geschichte, der Heilsgeschichte wissen, dass wir immer noch in einer Übergangszeit vom Alten zum Neuen Bund sind. Jesus hat den Bund besiegelt durch sein Blut, aber die Gemeinde existiert noch nicht. Die wird erst 50 Tage später zu Pfingsten existieren. Die Geburt der Gemeinde fand zu Pfingsten statt, 50 Tage später. Wann, so lesen wir eindeutig, haben die Jünger den Heiligen Geist empfangen? Auf jeden Fall lesen wir das zu Pfingsten, 50 Tage später. Und um das so ein bisschen zu erklären, gehen manche davon aus, dass Jesus hier nur meint, was er in Johannes 10, Vers 10 gesagt hat, dass er Leben gibt in Fülle. Dass die Jünger hier das Leben in Fülle haben. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, aber es scheint mir irgendwie sehr weit hergeholt. Andere sagen, dass es hier um das, was der Geist auch im Alten Testament vor allem gemacht hat, dass es um den Dienst des Geistes geht. Wisst ihr, wie das im Alten Testament war? Im Alten Testament war es so, dass Leute für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Zeit Geist bekommen haben, den Geist Gottes, und damit Kraft und Leitung und Weisheit erhalten haben. Es mag sein, dass die Jünger erleuchtet wurden an diesem Moment, dass sie auf jeden Fall die Schriften verstanden haben, weil Jesus ihnen gezeigt hat, da bin ich in der Schrift, da bin ich in der Schrift, da bin ich in der Schrift, da bin ich, an diesem Abend. Und gleichzeitig lesen wir bei einem Unverständnis bei den Jüngern, die jetzt 40 Tage lang von Jesus noch gelehrt wurden bis zur Himmelfahrt. Und die erste Frage, die sie stellen, und wenn du wiederkommst, baust du dann dein Reich auf? Wie ist das denn jetzt? Sie haben es immer noch nicht kapiert. Irgendwie, diese Weisheit ist noch nicht da, die sie dann in der Apostelgeschichte sehr deutlich sehen und verkündigen und auch in den Briefen sehr deutlich vermitteln. Es mag sein, dass es hier genau passiert ist. Mich lässt es zu einer anderen Auslegung tendieren, dass es eine Erinnerung und eine Zusicherung ist, was Pfingsten passieren wird. Wir lesen nicht davon, dass sie jetzt hier den Geist empfangen. Jesus spricht nur davon. Und ich denke, hier müssen wir ein sehr wichtiges Prinzip der Schriftauslegung nehmen. Das erste und wichtigste Prinzip, wenn wir die Bibel lesen und verstehen wollen, ist Kontext, Kontext, Kontext. Wir brauchen den Zusammenhang. Ja? Und beachte den Kontext, das ist das Wichtige hier. Wir schlagen mal Lukas 24 auf, das ist die Parallele hierzu, an diesem Abend. Und es ist sehr interessant, wie das dort formuliert wird. Vers 45, fangen wir an. Wir lesen da schon davon, dass Jesus ihnen Verständnis in den Schriften gab. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Missionsauftrag, da haben wir ihn wieder. Selbe Situation. Und jetzt pass auf, ihr seid Zeugen davon. Sie haben Jesus gesehen. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Hier formuliert er das anders, aber er sagt nicht, er kommt jetzt, sondern er kommt 50 Tage später zu Pfingsten. Bleibt bitte in Jerusalem. Kontext. Und das zweite wichtige Prinzip habe ich auch hingeschrieben, die klaren Stellen müssen die unklaren Stellen überwiegen. Hier geht es nicht klar hervor, ob er jetzt kommt. Auch das Anhauchen ist ein Anhauchen, das zeigt uns vielleicht etwas, aber hier steht nicht klar, dass der Geist kommt. Aber wir haben klare Stellen, wo wir sehen, Apostelgeschichte 2, die ersten Verse, der Geist, er ist gekommen. Zu Pfingsten, in die Gläubigen, dauerhaft. Zudem ist Jesus noch nicht verherrlicht worden. Dieser ganze Prozess von Sterben, Auferstehen, er ist noch nicht vorbei, bis er verherrlicht worden ist, zu Rechten Gottes sitzend. Dann, sagt er, wird er den Geist senden. Und so lesen wir hier, wir müssen genau lesen und wir dürfen nicht über das hinausgehen, was hier eben nicht steht, weil was hier steht. Und so denke ich und tendiere genau dahin, dass es eine Ankündigung ist, beziehungsweise eine Erinnerung, was er 3 Tage, 4 Tage vor ihnen gesagt hat. Der Geist wird kommen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar und ich weiß nicht, warum Jesus das tut, aber Vers 23 ist das nächste Brett, was wir vor uns haben. Vielleicht seid ihr auch darüber ein bisschen gestolpert, ich schon. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Ich weiß nicht, woran ihr als erstes denkt, wenn ihr diesen Vers lest. Absolution, Sündenvergebung, katholische Kirche. Ich denke, das ist nicht die korrekte Auslegung, um die es hier geht. Für den Auftrag gibt Jesus seinen Jüngern eine klare Ausrichtung. Der Auftrag ist, geht in die Welt. Und er zeigt ihnen, es geht nicht um irgendwas Soziales oder Militärisches oder Wirtschaftliches. Es geht um Geistliches. Es geht um Sündenvergebung. Und erst einmal auch hier, wir haben klare und deutliche Stellen in der Bibel und die müssen wir sehen. Eine deutliche Stelle ist, dass nur wer Sünden vergeben kann? Gott allein. Psalm 32, Psalm 130, Markus 2, Lukas 5 als Beispiele dafür. Aber wann können Menschen Sündenvergebung haben? Wann kann ich, der hier steht, Menschen Sündenvergebung zusprechen? Kann ich das? Wenn ich die Botschaft von Jesus Christus, dem Kreuz und der Auferstehung verkündige und sage, glaube an den Jesus Christus, mach ihn zum Herrn in deinem Leben und du wirst gerettet werden, dann sind dir deine Sünden vergeben. Nicht, weil ich sie vergebe, sondern weil er es versprochen hat. Und ich denke, das ist der Kern des Verständnisses hier, was Jesus für den Auftrag mitgibt. Dass nicht alle hingehen und sagen, dir sind jetzt die Sünden vergeben, dir sind die Sünden vergeben, Beichtstuhl, sondern es geht darum, durch die Verkündigung des Evangeliums haben wir die Sicherheit zu sagen, wenn du glaubst und ihn zum Herrn in deinem Leben machst, sind deine Sünden vergeben. Wenn du das nicht tust, bleibst du in deinen Sünden. Und an diesem Scheideweg stehst du vielleicht auch jetzt, heute. Jesus kann dir deine Sünden vergeben. Und vielleicht begegnest du heute Jesus auch. Nicht leibhaftig als Person vor dir, aber durch sein Wort, durch die Bibel, besonders durch das, was Johannes aufgeschrieben hat. Eines Tages wirst du ihm so oder so begegnen. Wenn es nach deinem irdischen Tod ist, wird es zu spät sein. Dann werden sich nur noch deine Knie beugen müssen und deine Zunge bekennen müssen, dass er Herr ist. Aber du gehst verloren. Du brauchst jetzt Vergebung deiner Sünde. Und das erreichst du, wenn du an Jesus Christus glaubst und umkehrst von deinem alten Leben. Seit den verbliebenen 11 Jüngern, Matthias kommt ja noch dazu, dann der 12. wiederum, ging die Botschaft von Kreuz und Auferstehung weiter und weiter. Und jeder, der dieser Botschaft glaubt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dass er die Sünden vergibt, dem sind die Sünden vergeben. Das kann ich so sagen, weil die Schrift das sagt. Wer nicht glaubt, dem werden die Sünden nicht vergeben. Da kommen wir zum dritten Punkt noch zu. Und so haben wir hier gesehen, den Zustand, wie die Jünger waren. Wir haben den Beweis gesehen, den sie bekommen haben. Wir haben die Folge gesehen, die Freude. Wir haben ihren Auftrag gehört und den Beistand, den sie dazu bekommen und dass es eine richtige Ausrichtung hat. Dass dieser Missionsauftrag nicht ist, was auch manche heute hauptsächlich darin sehen, soziale Verbesserung der Gesellschaft, das ist nicht Missionsauftrag. Missionsauftrag ist, das Evangelium zu verkündigen, dass Menschen gerettet werden und Menschen getauft werden und belehrt werden, dass sie jünger werden. Darum geht es. Die korrekte Ausrichtung. Und das war der erste. Wir kommen jetzt zur zweiten Begegnung, die auch sehr interessant ist. Keine Sorge, das wird nicht so lang dauern. Wir hatten zwei komplizierte Verse. Ich habe ein bisschen mehr Zeit darauf verwendet. Die zweite Begegnung Jesu nach seiner Auferstehung hier in unserem Text, damit dein Glaube an Jesus Christus gestärkt wird oder zu ewigem Leben geweckt wird. Und das ist diese interessante Begegnung mit Thomas. Jesus begegnet Thomas. Und davon lesen wir, damit wir glauben, damit wir überzeugt sind und ebenso in diese Anbetung einstimmen wie er. Mein Herr und mein Gott. Thomas, Vers 24, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Thomas hat die tolle Predigt, die erste Predigt nach seiner Auferstehung, leider verpasst. Was soll ich sagen? Es ist nicht gut, wenn man die Versammlung versäumt. Das sehen wir auch hier wieder als ein gutes Beispiel. Naja, gut. Thomas, also einer von den verbliebenen 11, er wird Zwilling genannt. 10 waren da, er nicht. Die haben den Herrn gesehen, er noch nicht. Und Thomas hat ein arges Problem darin. Er wird oft auch Thomas der Zweifler genannt. Ich glaube, wenn wir in seiner Situation wären, dann wären wir Sascha der Zweifler und wie er auch immer alle heißt. Genau. Thomas möchte sehen. Er will auch Beweise haben. Er möchte diesen Zustand, den er hat, ist zweifelnd. Er möchte sehen. Und sonst, und das hier sehr stark betont, werde ich nicht glauben. Oder Luther übersetzt, Schlachter übersetzt, niemals glauben. Nimmer mehr glauben, sagt Menge. Also eine sehr, sehr starke Betonung. Und er möchte das sehen. Er möchte seine Finger da hineinlegen und die Hand in die Seite legen, wo Jesus durchstochen worden ist. Und an Thomas sehen wir, und das zeigt auch, wie krass die Auferstehung wirklich ist. Ja, Thomas' Reaktion beweist, dass Jesus die Jünger wirklich eindringlich von seiner Auferstehung überzeugen musste. Es waren nicht einfach leichtgläubige Menschen, was ja auch Christen noch vorgeworfen wird. Ja, du bist ein Leichtgläubiger. Hier sehen wir schon, dass die Ersten, die Jesus begegnet sind, nicht leichtgläubig waren. Sie wollten wirklich sehen, sie wollten Beweise haben. Ja, sie glaubten sogar widerwillig erst daran, als sie nach und nach alles gesehen haben, wie Johannes oder auch Petrus. So ganz haben sie noch nicht geglaubt am Morgen, aber jetzt kommen sie dahin. Und dann, nach 8 Tagen, wird es anders. Thomas ist diesmal dabei. Vers 26. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, trat in ihre Mitte und sprach: Friede euch. Und das Unbegreifliche ist, der Herr hat seine Herausforderung, die von Thomas, angenommen und hat sie mit Gnade beantwortet. Erinnert 8 Tage später Thomas genau an seine Worte. Wenn wir das jetzt im Vers 27 lesen: Reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand, lege sie in meine Seite. Das, was Thomas wollte, wo Jesus nicht dabei war, als er das gesagt hat. Und doch war er dabei, weil er nicht einfach nur ein Mensch war. Dieselbe Situation, wieder drinnen, wieder verschlossen. Ja, auch das nochmal ein Zeichen dafür, dass ich denke, der Heilige Geist ist nicht gekommen. Diese Furcht ist immer noch da und später werden sie furchtlos. Und wieder das Friede euch. Aber Thomas, der ist mit am Start, der ist mit dabei diesmal. Ein sehr treuer, aber auch irgendwie pessimistischer Jünger. Und Jesus zeigt ihm das, was er will. Es gibt Beweise. Er tadelt ihn nicht dafür, sondern gewährt ihm in seiner Schwäche, durch Sehen und Fühlen, genau mit den Worten, die er von Thomas gehört hat. Und womit schließt er in Vers 27? Jetzt sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Wir wissen nicht, ob Thomas Jesus dort wirklich berührt hat, das steht hier nicht. Das Bild vermittelt das so ein bisschen, wenn man es erkennen könnte, dass er da wirklich den Finger in die Seite hineinlegt. Aber was wir wissen, ist sein verändertes Herz. Ich möchte unseren Blick auf Vers 28 lenken. Mein Herr und mein Gott. Das ist wahrscheinlich das eindrücklichste Bekenntnis, was wir haben, neben dem von Petrus, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, der Heilige ist. Oder dem von dem Hauptmann am Kreuz: Siehe, das ist wahrlich Gottes Sohn. Was für eine Aussage, was für eine Erkenntnis, was für ein Bekenntnis. Und so auch Thomas hier. Es ist klare Anbetung des Sohnes Gottes als Herr und als Gott. Einer der offensichtlichsten Beweise in der Schrift. Nicht nur, weil Thomas das sagt, sondern an der Reaktion von Jesus. Wenn er als Jude nicht Gott gewesen wäre, und wir wissen, die Juden wissen ganz genau, was Gotteslästerung ist, dann hätte er das verwehrt und hätte gesagt: Nein, beuge dich nicht vor mir nieder, nenn mich nicht so. Aber Jesus, er nahm die Verehrung als Gott an. Er wehrte sich nicht dagegen. Und Matthäus 28, 9, Vers 17, Lukas 24, 52 berichten uns auch davon, dass die Jünger vor ihm niederfallen, ihn anbeten. Jesus Christus ist Gott und viele Stellen, die ich uns einfach noch dazu geschrieben habe, die das auch zum Ausdruck bringen. Im Judentum gibt es nur einen, der angebetet werden kann, Gott allein. Das ist das Grundprinzip. Jesus ist Gott. Sonst gäbe es hier ein großes Problem. Aber jetzt bringt er das zu Ende. Und das ist so interessant, Vers 29. Jesus denkt weiter als nur an seine 11, die gerade da sind. Er denkt weiter an dich und an mich heute. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Haben wir verstanden. Glückselig sind aber die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus fasst alles für Thomas und Johannes fasst es für uns als Leser hier zusammen. Ja, ist super, dass wir glauben, wenn die Beweise da sind. Immer gab es Beweise oder die Frage nach Beweisen. Aber die Essenz, was Glauben ausmacht, die geht noch viel tiefer. Und das ist etwas viel Besseres, sagt Jesus. Glückseligkeit. Glücklich zu schätzen, glücklich zu preisen. Ist schwierig zu übersetzen, dieses Wort. Jesus sagt, dass diejenigen glücklich zu preisen sind, die nicht sehen und trotzdem doch glauben. Und damit geht Johannes, und er macht das nicht von ungefähr, dann gleich zum Zweck seines Buches über, Verse 30 und 31. Ich glaube, das ist genau richtig hier an dieser Stelle. Es geht um den Glauben. Und damit kommen wir einen Schritt näher zum dritten Punkt, der Begegnung Jesu mit dir. Jesus blickt an dieser Stelle nach vorne. Er weiß, es wird eine Zeit kommen, wo die 11 nicht mehr da sind, die noch Zeugen sind. Und es wird eine Zeit kommen in 40 Tagen. Schon da bin ich nicht mehr da. Da könnt ihr nicht mehr sehen. Wir können Jesus nicht sehen. Live, auf dieser Erde laufend. Und darum muss es nach wie vor, ich betone das, ist es nach wie vor so, dass der Glaube das entscheidende Mittel ist. Nicht das Sehen, der entscheidende Faktor ist der Glaube, nicht das Schauen für ewiges Leben sein. Der Glaube an was? Der Glaube letztlich an das Wort Gottes, wo geschrieben steht für uns, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Deswegen hier der Zweck des Buches, Verse 30 und 31. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr was? Damit ihr glaubt. Lies doch das Johannesevangelium. Alles über Jesus, was wir wissen müssen, um zu glauben und gerettet zu werden. Und, ich sage es nochmal, deine Sünden werden dir vergeben werden, wenn du das tust. Und das, so sagt Jesus, ist segensreicher, aufgrund des Wortes zu glauben, als aufgrund irgendwelcher subjektiven Erfahrungen oder Erlebnisse. Bis heute. Denn das Wort Gottes ist der einzelnen Erfahrung weit überlegen. Ein Beispiel dafür? 2. Petrus 1. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Von einem der größten Jünger, von Petrus, der hier was erlebt hat, eine subjektive Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Aber sagt uns was noch wichtiger. 2. Petrus 1, ab Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Erfahrung, live gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme in ihn ging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wann hat er das gesagt, der Vater? Als Jesus auf dem Berg war. Mit drei anderen Jüngern. Petrus war einer davon. Subjektive Erfahrung. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und jetzt kommt es. Und so besitzen wir aber das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, so wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in den Herzen aufgeht. Indem ihr zuerst wisst, keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten die Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist. Er vergleicht hier seine Erfahrung auf dem Berg, wo er mit Jesus und den anderen beiden Jüngern und auch Mose und Elia war. Großartig. Wir haben ihn gesehen, es war toll. Aber er sagt, haltet an dem prophetischen Wort fest. Das ist das, was zählt. Wir haben das Wort, wir haben die Schrift. Das ist unsere Grundlage, das ist unser Maßstab, das ist unsere Karte. Das ist das, was wir brauchen. Und wenn du heute hier bist und du glaubst aufgrund des Wortes, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung ist das Wort Christi, Römer 10, 17. Dann bist du nicht im Nachteil, weil du Jesus nicht gesehen hast, sondern im Vorteil. einen größeren Segen, sagt Jesus. Du bist glücklich zu preisen, weil du, Hebräer 11 macht das deutlich, eine Überzeugung in das Unsichtbare hast. Du siehst Jesus nicht, aber du hast seine Überlieferung. Und so sagt Petrus in seinem ersten Brief, es ist Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Aber über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das ist die Perspektive, die wir haben. Freude wie die Jünger über unserem Herrn. Und damit kommen wir direkt auch zur dritten Begegnung, weil es geht unter einem um mein Leben. Es geht um uns. Jesus begegnet dir. Verse 30 und 31 zurück im Johannesevangelium. Wir lesen nochmal. Diese Verse sollten klingeln in den Ohren. Sie sind nicht nur einmal gelesen, sondern öfters. Sie sind wichtig für das gesamte Evangelium. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes bettet hier den Zweck seines Evangeliums nicht ohne Grund an dieser Stelle ein. Er sagt, es geht um den Glauben. Um den Glauben an, Johannes 1, Vers 1, das Wort, Gott selber. Johannes 20, 28, mein Herr und mein Gott. Es geht an diesen Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Herr ist, dass er der Christus ist, der Gott selbst ist. Jesus ist es. Und das, was hier über Jesus niedergeschrieben ist, hat eine einzige Absicht. Glauben. Und kleiner Exkurs nochmal. Vielleicht fragt ihr euch, warum immer diese Auslegungspredigten? Warum gehen wir immer so viel durch den Text? Warum erklärst du so viel? Warum sagst du nicht einfach, was ich machen soll? Kann sein, dass ihr diese Frage stellt. Um das Johannesevangelium richtig auszulegen, brauchen wir diese beiden Verse. Wir müssen verstehen, was Johannes, der Schreiber, beabsichtigt hat, nicht was ich sage. Und was letztlich Gott durch Johannes beabsichtigt hat. Und deswegen weiche ich nicht ab von den Auslegungspredigten mit einigen Ausnahmen an Themenpredigten, die wir sicherlich auch haben. Warum? Weil sie die beste Art und Weise sind, Gottes Ratschluss zu vermitteln. Die Aussage, dass wir sie verstehen, was meint er übrigens an die ursprünglichen Empfänger? Was für eine Absicht hat er ihnen damit mitgeben wollen, dass wir überhaupt verstehen, um dann über diese, was sie nennen, zeitlose Wahrheit oder ein Prinzip, etwas, was damals und heute gültig ist, hinzukommen zu konkreten Anwendungen? Einige zwischendurch heute genannt, es gibt mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir das Prinzip des Textes verstehen, dann verstehen wir auch, was wir damit machen können. Dennoch wollen wir versuchen, auch zur Anwendung zu kommen, dass wir Beispiele für unser eigenes Leben mitbekommen. Das ist im Schnelldurchlauf, so wie ich einen Hauskreis vorbereite und durchgehe, die Predigten und so weiter. Auslegend, fortlaufend, um den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wer das vertiefen möchte, sprecht mich gerne an. Es gibt gute Möglichkeiten, die ich an die Hand geben kann, damit du sicherer, klarer durch die Bibel kommst und auch solche Texte wie Verse 22 und 23 nicht nur liest, sondern auch verstehen kannst. Wir haben Prinzipien von Gott mitgegeben bekommen, um das zu verstehen. Du kannst deine Bibel verstehen, auch solche Verse. Das ist wichtig. Es ist kein Geheimnis, was ich hier tue. Wir beobachten und ziehen die Schlüsse zusammen. Ja. Gut, Vers 30, zurück in Vers 30 beschreibt Johannes die Beweise, die er grundlegend festgehalten hat. Ja, er möchte ja aufzeigen, du, das sind hier die Zeichen, Jesus hat sie getan. Ich beschränke mich auf 7 Stück, die er hier genommen hat vor seinem Tod. Und Jesus hat noch unheimlich viel mehr getan. Die ganzen Bücher der Welt, Kapitel 21, 25, würden das gar nicht fassen können. Und Vers 31 ist der Zweck, die Absicht, warum er das genauso aufgeschrieben hat, wie er es aufgeschrieben hat. Da ist nicht mehr und nicht weniger. Wir brauchen genau das. Und das gilt für jedes andere Buch auch, auch wenn wir nicht immer genau den Zweck dort haben. Wir müssen verstehen, was ist die Absicht des Autoren. Und diese Zeichen dienen einzig und allein zu was? Was sagt der Text? Damit ihr glaubt. Woran glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes? Wozu? Was ist die Folge dann? Die Folge ist Leben, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Darum geht es. Und deswegen rufe ich dich auf, nimm diesen Staffelstab seines Auftrages an. Sei ein Gesandter Jesu Christi. Und wenn du hier sitzt und du bist Kind Gottes, dann hast du genau diesen Auftrag. Du bist Jünger Jesu. Und du hast genau den Auftrag wie die Jünger damals. Macht zu Jüngern, indem du hingehst, indem du taufst im Kontext der Gemeinde und lehrst, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, Jesus. Also verkündige dem Menschen, so wie ich es auch heute verkündige, dass du dich vor Gott klein machst und sagst, hey, ohne Gott, ohne Jesus, ohne dich kann ich nicht. Hilf mir. Ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist und dass du auferstanden bist und du lebst. Jesus will dein Retter sein. Kehre um von deinem alten Leben. Lass dein Leben hinter dir. Und lebe neu mit Jesus. Mach ihn zum Herrn in deinem Leben, dem du in deine Schuld um Vergebung bittest. Und ich kann dir zusagen, das sagt der Text, deine Sünden werden dir vergeben werden, wenn du das tust. In unserem heutigen Bibeltext hat Gott uns durch Johannes 3 Begegnungen Jesu nach seiner Auferstehung gezeigt. Damit dein Glaube an Jesus Christus gestärkt wird, nochmal durch die sichtbaren Beweise, durch das, was die Jünger erlebt haben, um uns zu vermitteln, aber eben auch vielleicht damit zum ersten Mal neues, echtes, ewiges Leben in dir geweckt wird. Wann begegnest du Jesus, wenn noch nicht geschehen? Steve Jobs, sein Leben wurde verändert, er ist leider schon tot. Charlize Theron, ihr Leben wurde verändert, unzählige Missionare. Und das Leben derjenigen, die sie zu Jünger gemacht haben, indem sie hingegangen sind und gelehrt haben und getauft haben. Durch diese Begegnung verändern sich Leben. Aber hier haben wir von einer Begegnung gelesen, die unser Leben auf ewig verändert. Wie auch bei den Missionaren. Die Begegnung mit Jesus verändert einfach alles. Und so hoffe ich und wünsche ich, dass wir verstanden haben, was Jesus vermitteln wollte, was Johannes uns zeigen wollte und dass du genau diesen Weg schon gegangen bist und wenn du nicht, dann, dass du es heute tust. Nimm Jesus als deinen Retter und Herrn an. Amen.